Digitalisierung ist nie ein Selbstzweck. Das hat immer den Zweck, das Leben und auch die Arbeit für Menschen besser zu machen.
Und die Frage ist also nicht, will ich das oder will ich das nicht, sondern die Frage ist nur, gestalte ich diesen Wandel mit oder lasse ich ihn einfach über mich ergehen?
Gesundheitswirtschaft und Automobilindustrie. Auf den ersten Blick haben diese beiden Traditionsbranchen nicht viel miteinander zu tun. Auf den zweiten schon. Denn beide spielen im Alltag der Menschen eine wichtige Rolle. Und beide verändern sich stark durch die Digitalisierung. Ein Auto ist ohne digitale Technik längst nicht mehr denkbar. Und wer seine Gesundheit aktiv managt, hat von Apps bis zur digitalen Patientenakte alle Möglichkeiten online zur Verfügung. Welche Herausforderungen bringt der digitale Wandel für das größte Automobilunternehmen in Deutschland, VW, und für die größte Krankenkasse, die TK? Und welche Chancen eröffnen die neuen Technologien für die Kunden? Darüber spreche ich mit Anja Händel, Managing Director bei der VW-Tochter Diconium, und Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse. Mein Name ist Arno Markowski und ich freue mich auf einen spannenden Erfahrungsaustausch hier im VW Drive Forum in Berlin. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid. Hier im Drive Forum dreht sich ja alles um Autos und um Mobilität. Und deshalb liegt die erste Frage natürlich nahe. Was war denn das erste Auto, das ihr gefahren seid, Anja?
Ich muss gleich mich outen am Anfang. Ich bin überhaupt keine Autoenthusiastin, sondern das Besondere an mir oder warum ich eben auch so einen anderen Blick zum Teil auf die Automobilindustrie haben kann. Und bei uns in der Familie war es üblich, dass wir uns als Kinder, ich habe noch einen Bruder, uns überlegen durften, ob wir ein Auto oder eine Reise haben möchten, wenn wir 18 werden. Und ich habe mich für die Reise entschieden. Und später natürlich, ich bin Generation Golf, einen alten roten Golf mit ganz viel Dellen, auch schon bevor ich ihn gefahren habe und noch mehr, nachdem ich ihn gefahren habe, zu besitzen.
Okay. Das ist ja lustig und passt fast gut zusammen, weil ich bin wiederum nur ein Autoenthusiast und liebe Autos sehr und bastel auch gerne an Autos rum. Und bei meinen Eltern war die Alternative ein bisschen anders. Da war die Frage, du kriegst ein Auto, aber nur, wenn du keinen Motorradführerschein machst und sagst, dass du das garantiert nicht tust. Und mein erstes Auto war ein ebenfalls verbeulter und ebenfalls roter, allerdings nur ein Polo. Zum Golf hat es nicht gereicht, sondern das war so ein Polo, so ein richtig schöner mit Kastenheck hinten. Tolles Auto.
Ja, damals sahen die Autos noch ein bisschen anders aus als heute. Heute sind Autos, ist überhaupt Mobilität ohne aufwendige IT-Lösungen überhaupt nicht mehr denkbar. Anja, wie viel digitale Technik steckt denn in modernen Fahrzeugen?
Ja, ganz viel natürlich. In den absoluten Grundfunktionen steckt natürlich unheimlich viel Technologie, die unsere Sicherheit besser macht. Und das kennen wir vor allem von diesen ganzen Fahrassistenzservices, die ja mit jeder Version ein bisschen besser werden. Also ich wurde auch schon von dem einen oder anderen Unfall bewahrt, weil das Auto plötzlich anfängt zu bremsen oder anfängt, mir ein Signal zu geben.
Allein das ESP vom Schleudern.
Genau, das sind natürlich die, und es sind auch, wenn man es genau anschaut, ja die wirklich wichtigen, elementaren Dinge. Also eigentlich die uns begleiten auf dem Weg zum autonomen Fahren. Also sprich, die nicht nur für einen Komfort, sondern für die Sicherheit von uns als Fahrern, Passagieren oder dem Umfeld eben dienen. Und da steckt natürlich total viel Technologie. Aber ich bin Informatikerin, wenn man einsteigen will, ist das natürlich viel in diesen Embedded-Thematiken, also ganz viel auch in den Steuergeräten. Und wenn wir von Digitalisierung in dem Sinne reden, über den wir heute reden, reden wir natürlich viel von den Themen, die darüber hinaus sind, ja, den Entertainment-Thematiken, wie viel Bildschirme habe ich irgendwo, wenn man nach China fährt, sieht man es genau, was da wichtig wird. Und das ist eben, da gibt es ein ganz breites Feld von bis. Wir sind in einer globalen Welt, Digitalisierung ist immer global und das ist in Asien, sieht das anders aus als in den USA oder in Europa, mit unterschiedlichen Standards und Herausforderungen, und deswegen gibt es da nicht die eine gute Antwort, so weit sind wir. Ja.
Ich denke mal, wir werden nachher noch darüber reden, wie wird denn das Auto womöglich in 20 Jahren aussehen, was sind denn dann für Features, was sind dann für Dinge wichtig. Jens, auch für die Techniker Krankenkasse spielt die Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle. Wie weit seid ihr denn mit der digitalen Transformation gekommen?
Na, lang nicht so weit, wie man gerne wäre. Das deutsche Gesundheitssystem ist in Bezug auf die Digitalisierung wirklich extrem hintendran hängend hinter anderen Systemen. Und deswegen, wenn ich immer höre, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Automobilindustrie sagen, teilweise sind an Chinesen oder Tesla weiter in der Digitalisierung, dann kann ich nur sagen, im Gesundheitssystem ist der Unterschied wahrscheinlich noch größer. Weil wir einfach in ganz vielen Gebieten mittlerweile in anderen Ländern Lösungen sehen, die die Versorgung verbessern, die die Organisation der Versorgung verbessern, die vielleicht auch die Diagnostik und Therapie verbessern, die wir in Deutschland einfach noch lange nicht haben, weil wir uns in Deutschland eben oft ein bisschen im Klein-Klein verlieren, weil wir extreme Datenschutzbedenken haben, statt Datensicherheit einfach nach vorne zu stellen. Also da sind wir im internationalen Vergleich leider hinterher. Und direkt sozusagen darauf eingehend, auch bei uns müsste man ja sagen, Sicherheit ist eigentlich das Wichtigste. Also ja, eine gute Therapie zu bekommen, die auch funktioniert, von der ich auch weiß, es ist die richtige, die dann auch richtig durchgeführt wird. Also eigentlich fast analog. Sicherheit ist eigentlich extrem wichtig bei uns. Und bei uns ist aber diese merkwürdige Diskussion immer, ist nicht die Sicherheit der Daten noch viel wichtiger als die Sicherheit der Patienten? Und da muss man vielleicht manchmal auch so eine neue Priorisierung festlegen und muss sagen, natürlich müssen Datensicherheit, ich glaube, da muss man, glaube ich, darüber diskutieren, aber doch noch viel wichtiger ist, dass ich, wenn ich krank bin, gut behandelt werde, dass ich vielleicht gar nicht erst krank werde, dass ich überhaupt, wenn ich behandelt werden muss, den richtigen Behandler finden kann. Also all diese Dinge, die Digitalisierung leisten kann. Und da sind wir wirklich richtig schlecht im Vergleich zu vielen anderen Ländern.
Ja, bei euch ist natürlich auch so das Thema, dass es natürlich auch um den Fachkräftemangel und dadurch einen direkten Eingriff habt, wenn ich keinen Behandlungstermin kriege, weil ein Arzt oder Pflegepersonal mit anderen Themen beschäftigt ist, Dokumentation und sowas, was man eigentlich vielleicht auch gut digitalisieren könnte.
Absolut.
Tut sich natürlich das sofort auf die Qualität von oder auf die Gesundheit von der Population aus.
Ich meine, ich bin ja nun selbst Arzt. Und wenn ich überlege, wie viel ich als junger Arzt so Röntgenbefunden hinterher telefoniert habe, dass du einfach sagst, wo ist denn dieses Röntgenbild jetzt? Da verbringst du Stunden damit, Röntgenbilder zu suchen oder Vorbefunde zu suchen. Jeder niedergelassene Kollege, jede Kollegin weiß das, wie viel die Praxishelfen Befunden hinterher telefonieren. Einfach mal fragen, wo kommt denn das her? Was hast denn du für einen Entlassbrief aus dem Krankenhaus gehabt? Das kostet wirklich Geld, das kostet Ressourcen, das kostet Gesundheit und das nervt die Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten. Und von denen haben wir ja nicht mehr so viele.
Aber das sind doch Dinge, die sich mittlerweile verbessert haben. Es gibt ja nun die digitale Patientenakte, wo ich die Röntgenbilder darauf abspeichern kann und wo ich auf das alles zugreifen kann, wenn ich es richtig verstanden habe.
Schön wäre es. Das ist doch ein Fortschritt. Das wäre schön, wenn das so wäre. So ist es bisher noch nicht. Es gibt eine elektronische Patientenakte, die aber viel von diesen Funktionalitäten noch gar nicht hat. Das wird in der Zukunft erst kommen. Und der wichtige Punkt ist eben, dass die Daten in dieser elektronischen Patientenakte dort automatisch eingespielt werden. Ich muss eben, wenn ich beim Arzt bin, müssen diese Daten eigentlich in diese Akte rein. Und das ist heute eben nicht so. Und solange das nicht so ist, solange ist die Akte schön, aber nicht so wirklich nützlich. Das ist wie, wenn in der Automobilindustrie die ganzen Daten, die anfallen, einfach alle nicht genutzt werden würden. Wie gesagt, würden geht nicht. Ich glaube, das würde heute keiner mehr machen.
Ich glaube, vor allem auch so ein Gedanke ist, wenn man sich anschaut, wo wir heute stehen und wo wir eigentlich sein müssten. Krankenkassen, Gesundheitssysteme kümmern sich um kranke Menschen, aber eigentlich müsste man da dafür sorgen, dass Menschen gesund bleiben und gar nicht krank werden. Ich glaube, das ist dann die Stufe drauf, aber man beschäftigt sich gerade aus Mangel an Ressourcen damit. Und wenn man sich die Automobilindustrie anschaut, reden wir viel über das Auto und wie weit ist es digitalisiert, aber eigentlich geht es ja um Mobilität.
Ja.
Und für beide Thematiken ist Software halt ein wichtiger Hebel. Wenn ich das für die Automobilindustrie widerlege, geht es ja eigentlich darum zu sagen, ich baue heute ein sehr exklusives, sehr teures Produkt. Also nicht nur hier, wo gerade eine Porsche-Ausstellung ist, sehr exklusive Fahrzeuge, aber auch das günstigste Auto, auch mein alter Golf damals, der nicht viel gekostet hat im Verhältnis, ist für einen Großteil der Menschheit da draußen ein unerreichbares Gut. Und Software schafft einen Hebel, um Ressourcen besser zu verteilen, also Fachkräfte zu entlasten und eben auch Hardwareprodukte wie Fahrzeuge zu sharen, zu teilen, um eine Plattform aufzubauen. Und das bringt uns ein Niveau, dass es dann vom Auto kaufen und besitzen und von A nach B fahren in eine Mobilitätslösung bringt, die unsere Mobilität als Gesellschaft nachhaltiger und inklusiver macht, weil unsere Gesellschaft überaltert. Wir haben die größte Randgruppe, die am schnellsten wächst, ist Menschen, die Behinderungen in irgendeiner Form haben, ob es Sehbehinderungen sind, Gehbehinderungen, die einfach nicht mehr so mobil sind. Und diesen Menschen eine gute Mobilität zur Verfügung zu stellen, das ist eigentlich das Level, wo wir hin müssen. Und dafür ist Software, also Digitalisierung, die Lösung und der Hebel. Und das ist eigentlich das, womit wir uns beschäftigen müssen. Nicht mit dem, womit wir uns gerade beschäftigen, kranke Menschen wieder versuchen, gesund zu machen oder Leben zu verlängern oder Autos mit mehr Bildschirm auszustatten, sondern eigentlich dahin, für eine Gesellschaft dort eben einen richtigen Schub zu schaffen, gesünder die Menschen zu machen oder eben, was ja auch gelingt, wenn man sich Bücher wie Factfulness und sowas liest, wir sind so gesund wie nie und haben auch viele andere Probleme schon gut hinter uns gelassen.
Was also ich will gar nicht schwarz. Ernährung und Hygiene zu tun hat, als mit Medizin, wenn man ehrlich
genau,
ist.
Genau, ich will nicht schwarz malen, aber das ist doch eigentlich das Ziel. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht so ein deutsches Ding, an den alten Themen noch zu sehr festhalten und sich nicht frei zu machen und in diese neuen Themen wirklich reinzuschauen.
Aber um da nochmal kurz dabei zu bleiben, also du hast gesagt, Digitalisierung hat also positive Effekte auf die Gesellschaft. Man kann Autos teilen, Digitalisierung führt dazu, dass Menschen gesund bleiben. Was für Auswirkungen auf die Kunden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hat denn Digitalisierung noch?
Naja, wenn man es aufs Gesundheitswesen überträgt, ist der Punkt schon ganz wichtig, den du gerade gesagt hast. Das ist nämlich der Punkt, dass es natürlich meine individuelle Behandlung verbessert. Ich kann eben auf einmal, ich habe meine Zeit in den USA gearbeitet und da ist es eben so, wenn du was nicht leisten kannst, bekommst du es eben nicht. Im Rahmen der Digitalisierung können viel mehr Menschen viel mehr Angebote bekommen. Also das ist meine individuelle Behandlung. Aber das gesamt darüber hinausgehende Thema bietet Digitalisierung eben auch. Und du hast es gesagt, das Thema Prävention. Was die wenigsten Menschen wissen und leider Politiker oft auch nicht, ist, Prävention ist ökonomisch eine totale Katastrophe. Die rechnet sich eigentlich nie, weil du immer mit so vielen Leuten was geben musst, um bei den Paar was zu verhindern, dass es natürlich ethisch toll ist, bei denen was zu verhindern, aber ökonomisch ist zu teuer. Wenn wir jetzt aber in eine digitalisierte Welt reinkommen, dann hast du eben den Vorteil, du kannst viel gezielter Prävention machen. Ich habe nämlich relativ viele Daten und kann sagen, ich muss nicht mehr allen Menschen was geben, um zufällig den richtigen zu erwischen, sondern ich kann anhand der Daten sagen, der wird jemand sein, der wahrscheinlich davon profitiert. Und damit kann ich auf einmal auch teure Präventionsangebote, die ich nie im Leben allen Menschen machen könnte, sehr gezielt denjenigen machen, die davon profitieren. Und deswegen ist die Analogie ganz genau so. Wir können eben auf einmal als Gesellschaft dafür sorgen, dass wir auch früher ansetzen, eben nicht nur in der Behandlung der Krankheit, die auch besser wird, sondern schon in der Prävention, weil wir eben raussuchen können, wer profitiert von was, und dann kann man denen auch teure Dinge geben und nicht wie heute, ich muss ja mit der Gießkanne alles aus und der Wäsche den richtigen erwischen. Das ist zu teuer. Die andere Variante, die funktioniert gut. Und deswegen bietet Digitalisierung hier ganz neue Möglichkeiten, die wir bisher eben gar nicht gehabt haben.
Also wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Gesellschaft hat, welche positiven Auswirkungen. Aber Digitalisierung bedeutet ja auch, es gibt Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen, auf die Mitarbeiter des jeweiligen Unternehmens. Gibt es denn da Widerstände? Und wenn ja, wie versucht ihr diese Widerstände zu überwinden?
Also zwei Themen. Digitalisierung ist nie ein Selbstzweck. Das hat immer den Zweck, das Leben und auch die Arbeit für Menschen besser zu machen. Weil wir digitalisieren ja nicht einfach nur, weil wir es lustig oder toll finden, sondern einfach nur, weil es unser Leben in der Arbeitswelt, unserem persönlichen Umfeld besser machen soll. Dafür sollten wir Technologie versuchen zu nutzen, in jeder Form. Und natürlich ist es immer so, dass wenn Veränderungen auf uns zukommen, und das kennt jeder, es gibt Menschen, die sind veränderungsfreudiger, dazu würde ich mich auch zählen, aber Veränderung bedeutet immer auch eine gewisse Unsicherheit. Ich gehe aus meiner Komfortzone raus und das kennt jeder irgendwie, ich bin unter Zeitdruck, ich muss irgendwo hin, ich habe einen wichtigen Termin, wie kenne ich mich aus? Wo? Das ist keine Situation, die jemand gerne reingeht und sagt, super, das wollte ich schon den ganzen Tag machen, heute mal wieder das tun, genau. Und ich glaube, das Verständnis muss man mitbringen. Ich glaube, die Lösung dafür ist eigentlich, das transparenter zu machen und auch ein Verständnis aufzubauen für Bedenken, aber eben auch in Form von Bildung eben aufzuzeigen, was eben passieren kann und was nicht. Viele Ängste der Digitalisierung gegenüber, und gerade wenn wir so Sachen anschauen wie Künstliche Intelligenz, da ist eine große Angst davor da, vor allem in Deutschland. Das ist ja ein großes Schreckgespenst, was da auch irgendwie an Technologie da ist, sind einfach sehr durch Medien oder Filme geprägt. Ja, wenn man Studien befragt, womit sie Künstliche Intelligenz verbinden, kommen da Themen wie Terminator als Top 1. Ja, das ist natürlich, das ist nicht das, was man verbinden sollte, sondern sehen, dass ich heute auf meinem Mobiltelefon mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz von A nach B komme und mir 5 Varianten ansage, wie ich mit der U-Bahn das am besten schaffe oder mit irgendwelchen anderen Mobilitätsketten, wie ich zu Fuß da irgendwo hinkomme. All solche Themen, das sind eigentlich die positiven Bilder, die wir viel mehr, die wir auch nutzen, aber die nicht in unseren Sinn kommen. Und ich glaube, daran sollten wir arbeiten. Die Lösung liegt ja auch nicht immer nur in einem radikalen Neuen, sondern mit den Welten, die wir kennen und denen wir uns auch sicher fühlen, zusammen die zu verbessern und die mit Technologie eben besser zu machen. Und deswegen sollte eigentlich niemand davor Angst haben müssen. Aber das ist natürlich eine Bildungs- und Aufklärungsaufgabe.
Aber wie macht man das konkret?
Wollte ich gerade sagen, sollte nicht. In der Realität ist es natürlich teilweise schon so. Also wenn man mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern redet, dann kommt da schon die Sorge nach dem Motto, jetzt kommt ChatGPT und letztendlich gebe ich doch Auskunft am Telefon zu irgendwelchen Fragen, würde es dann demnächst ChatGPT machen und gar nicht mehr ich. Weil sozusagen, das kann das ja auch schon. Wir wissen alles, kann es noch nicht, aber perspektivisch werden da sicher auch Dinge reinkommen. Und ich glaube, da kann man ein bisschen die Angst nehmen, den Menschen im Moment, indem man sagt, da kommen eigentlich doch zwei Entwicklungen ganz gut zusammen. Wir kommen ja in eine Zeit, wo wir zunehmend Fachkräftemangel haben, wo es schwierig ist, Menschen zu bekommen. Und von daher würde ich im Moment sagen, es ist gar keine Bedrohung für irgendwelche Arbeitsplätze, sondern für uns eher eine Lösung, wo wir vielleicht gar keine Fachkräfte mehr bekommen, das zu ersetzen, um dann die Menschen auf Dinge einzusetzen, die eben ChatGPT oder andere GenAI eben noch nicht so gut kann. Also unser Ansatz mit den Menschen ist eher zu erklären, dass wir sagen, selbstverständlich wird das kommen. Das wird auch nicht wieder weggehen. Das ist nicht so irgendwie mit der ganzen Internet, wer will das schon, das geht wieder weg. Sondern selbstverständlich wird das bleiben. Das wird Teil unseres Alltags werden. Und ist es ja auch schon. Ich meine, wir alle benutzen ja mit unterschiedlichem Ausmaß Geräte der Künstlichen Intelligenz schon jeden Tag. Und die Frage ist also nicht, will ich das oder will ich das nicht? Sondern die Frage ist nur, gestalte ich diesen Wandel mit oder lasse ich ihn einfach über mich ergehen? Und das ist so die Diskussion, die ich mit unseren Kolleginnen und Kollegen führe, dass ich sage, lass uns doch mitgestalten. Es kommt sowieso. Es gibt nicht die Alternative, die Welt soll bleiben, wie sie war, oder sie wird anders. Und die Alternative ist nur, sie wird anders. Wird sie anders, ohne dass du mitgestaltest oder dass du mitgestaltest? Und ich glaube, wenn man das den Kolleginnen und Kollegen klar macht, dann ist das schon eine größere Freude am Mitgestalten. Und natürlich, ich glaube, das ist sehr menschlich, muss man die Existenzängste nehmen. Das kann ich total verstehen. Wenn man sagt, ist da mein Job nachher von abhängig, dann ist es sehr schwierig, eine Begeisterung zu entwickeln. Ich sage, ich werde selber davon wegrationalisiert. Aber ich sehe die Gefahr, wie gesagt, im Moment gar nicht so, weil die Entwicklung von Gen AI und anderen künstlichen Intelligenzen versus dem Fachkräftemangel eigentlich gerade ganz gut zusammenpasst.
Anja, du hast dich viel mit sozialer Verantwortung bei der Digitalisierung beschäftigt. Was verstehst du darunter? Und hat das auch mit Homeoffice zu tun, auch mit Verantwortung und mit diesen Dingen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, am Schluss geht es ja immer darum, irgendwie also vor allem auch in unseren Rollen Verantwortlichkeit zu übernehmen. Also für das, was wir schaffen, in meinem Fall jetzt und für unser Unternehmen in Softwarelösungen und Unterstützungen in Transformationsprozessen von Unternehmen, aber eben auch für uns als Mensch, ja, Verantwortung übernehmen über unser Tun und unser Handeln. Und ja, natürlich gibt es mit Technologie immer beide Seiten. Also Technologie kann immer eine Waffe sein, aber eben auch eine Lösung für ein Thema. Ich kann es immer gut oder schlecht gebrauchen, aber Technologie ist nicht gut oder schlecht, sage ich jetzt mal. Und Homeoffice kommt ja mit Technologie. Also warum ist es jetzt so verbreitet? Weil man eben auch viel eben von zu Hause machen kann. Und da was das Schwierige daran ist und das Herausfordernde ist, dass es eben nicht mehr dieses One-Size-Fits-All gibt. Es gibt nicht die eine Lösung, die für alle Leute gleich passt oder nicht passt. Es ist halt sehr individuell. Ich gehe jeden Tag ins Büro, weil es halt für mich gut auf dem Weg liegt, ich da gerne hingehe, ich eben keine anderthalb Stunden Anfahrt habe, sondern das eben für mich einfach auch gut in meinen Lebensalltag und auch in die Art und Weise, wie ich arbeite, passt. Aber kann ich deswegen aufzwingen, dass jeder so arbeiten muss? Bei uns sind ganz viele Softwareprogrammierer, die brauchen am besten einen ruhigen Raum in ganz vielen Bereichen ihres Arbeitsalltages und eben nur sehr dezidiert Austausch zu gewissen Punkten, den sie sich dann eben auch holen. Ich glaube, das ist eben auch unsere Verantwortung, da genau zuzuhören. Also was braucht denn wer? Weil wir erinnern uns, Technologie ist dafür da, um unser Leben besser zu machen. Und da ist eben nicht nur Lösungen zu entwickeln, sondern ganz viel, was wir ja auch in den Lösungen bauen, mit Client-Centricity oder Customer-Centricity, also Kundenzentrierung, in den Mittelpunkt stellen. Das gilt auch für Mitarbeitende und für unser ganzes Umfeld. Zuhören, was sind denn die Bedürfnisse, wo sind denn die Ängste, was sind denn die Sorgen, ja? Und das Herausfordernde ist, es gibt nicht die eine.
Wie nehme ich denn die Ängste eines Mitarbeiter, der, wie Jens vorhin gesagt hat, Angst hat, ChatGPT nimmt mir meinen Job weg?
Also das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt auch nicht beantworten kann das ist die Antwort für alle Menschen, weil warum, da geht es erstmal darum zu verstehen, warum hat jemand Angst davor. Also mal ein Beispiel aus meinem Umfeld. Letzte Woche war ich auf einer Konferenz und da hat mich eine Frau gefragt, dass sie Sorge hat, weil ChatGPT ist in zwei Punkten vielleicht besonders stark für alle jetzt nicht so für großen in Sprache und in Programmierung. Das sind beides Güter, also Source Code, Programmiersprache und Sprache an sich ist sehr verfügbar im Internet. Deswegen ist es was, womit diese künstliche Intelligenz besonders gut trainiert werden konnte. Deswegen sehr, sehr viel darüber weiß. Ich bin Informatikerin. Und die Person hat mich gefragt, ob ich glaube, dass man Programmierer überhaupt noch in der Form braucht und in dem Maße, in dem es heute das gibt. Ob eigentlich unser Job gefährdet ist, Programmiererin zu sein, wie ich. Was, by the way, wahrscheinlich auch der viele Berufe, die so ein bisschen privilegiert erscheinen, sind viel leichter zu ersetzen wie eine Pflegerin oder eine Reinigungskraft oder so. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Moment, ja. Genau. Aber was Menschen unterschätzen, ist die Skalierung, die hinter solchen, was noch vor uns liegt. Ich habe 99 mein Abitur gemacht und angefangen, Informatik zu studieren. Das war mitten in dieser Dotcom-Blasenzeit, die geplatzt ist. Und am Ende meines Studiums, ich habe so 6 Semester studiert, dual, und dann hat jemand zu mir gesagt, oh Anja, das ist aber jetzt ganz schön blöd, dass du jetzt das studiert hast, weil dich wird keiner mehr brauchen. Du hast Informatik studiert und jetzt gibt's ganz viele Programmierer in Indien und die machen das viel günstiger als du mit deinen Lebenshaltungskosten hier in Deutschland. Du wirst halt leider keinen Job haben. Und 20 Jahre später sitze ich hier und kann sagen, ja, das war nicht richtig, diese Aussage, weil sich Menschen nicht vorstellen konnten, wie viel also wie viel Technologieeinsatz noch vor uns liegt. Das ist eben exponentiell, ja. Und wir können uns heute noch gar nicht vorstellen, wie viel Technologie und was für Fähigkeiten und Kompetenzen wir in 10 bis 20 Jahren brauchen werden. Und deswegen ist, glaube ich, die allergrößte Fähigkeit und deswegen jetzt erst einmal zuhören und warum hat jemand Sorge, aber dann eben auch zu vermitteln, dass heutzutage die Fähigkeit von Resilienz und Anpassungsfähigkeit und mit auch schwierigen Situationen umzugehen und sich und aber seinen Weg zu gehen und das auch zu sehen, eine viel größere ist als eine Kompetenz von einer gewissen Fähigkeit, wie meine jetzt programmieren zu können, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Und das natürlich wird es nicht jedem die Angst nehmen, weil ich habe auch bei mir Mitarbeitende, die sagen, ich habe überhaupt keine Lust auf Veränderung. Aber ich bin ganz sicher, es werden sich ganz viele Dinge verändern. Das werden wir nicht aufhalten können.
Ja. Lasst uns einmal noch von der Mitarbeiter sozusagen auf die Kundenperspektive wechseln. Und deshalb die Frage, was wird denn bei einer Krankenkasse die Digitalisierung in Zukunft noch möglich machen? Also wenn jetzt mal Wunschkonzert ist, was...
Ja, gar nicht Wunschkonzert, sondern ich glaube, das, worauf wir hinarbeiten, was man auch überlegen muss, was sozusagen die Rolle einer Krankenkasse sein kann. Da muss man gucken, was war unsere Rolle in der Vergangenheit? Sehr häufig natürlich, sage ich mal, letztendlich eine gewisse Zahlungsabwicklung und Rechnungskontrolle, was dort mit drin ist. Wenn ich mir überlege, was muss die Aufgabe in der Zukunft sein, da muss man, glaube ich, überlegen, in so einem digitalen Gesundheitssystem, welche Rollen sind da und wer kann die besetzen? Und ich glaube, eine der wesentlichen Rollen in so einem digitalen Gesundheitssystem ist ja, jemand muss dafür sorgen, dass die Daten des Versicherten oder der Patienten, je nachdem, welchem Stadium er gerade ist, dass diese Daten irgendwo vorgehalten werden, dass es eine Infrastruktur gibt, in der die vorgehalten wird, dass diese Vorhaltung bestimmten Regeln entspricht, also sprich, sollte vielleicht nicht gerade bei Google oder sowas sein, dass diese Vorhaltung vernetzt ist mit anderen Daten, dass ich mit diesen Daten Dinge tun kann, die für meine Gesundheit gut sind. Also zum Beispiel Prävention. Wenn man dann durchgeht, im Gesundheitssystem überlegt, welche sind denn die Player und wer könnte das tun, dann kommt man sehr schnell drauf, das kann eigentlich nur eine Krankenkasse tun. Ärzte können es nicht. Die sind nicht organisiert. Sozusagen ein Arzt kann nicht anfangen, eine elektronische Patientenakte anzubieten oder geschweige denn zu programmieren oder solche Dinge. Die Pharmaindustrie ist natürlich eindeutig zu interessenlastig. Wollen wir es Google, Apple, Amazon überlassen? Die könnten das. Aber die Frage ist, möchte man das als Gesellschaft, dass sozusagen die Steuerung eines Gesundheitssystems da ist. Und deswegen ist unser Anspruch und das, worauf wir hinarbeiten, zu sagen, das muss eigentlich die Rolle einer Krankenkasse sein, als einer, in dem Fall ja Körperschaft öffentlichen Rechts, wo der Staat auch eingreifen kann und sagen, wir möchten, dass ihr folgende Dinge mit den Daten tun dürft, aber ihr möchtet zum Beispiel nicht, dass ihr Risikoselektion betreibt. Ihr dürft zum Beispiel nicht sagen, ich kann an den Daten sehen, du wirst in 10 Jahren schwer krank werden, dich versichere ich nicht mehr. Das kann man uns verbieten. Der privaten Firma kann man es nicht verbieten. Wenn die Kollegen von der Allianz sagen würden, ich sehe ein hohes Risiko, dann kriegst du die private Krankenversicherung eben nicht. Bei uns kriegst du sie aber. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich zu überlegen, welches ist die Rolle, die gefüllt werden muss. Und nochmal, ich glaube, wir werden die Rolle haben des digitalen Enablers für unsere Versicherten. Und darüber hinaus dann Services anbieten, die sonst keiner anbieten kann. Also besondere Präventionsangebote. Zu erkennen, Früherkennung. Ich erkenne einen Daten, dass du vielleicht mal irgendwie zum Arzt gehen solltest, weil du auf einmal viel weniger Schritte läufst, als du vorher gelaufen bist. Ganz banale Beispiele, wird ein bisschen komplizierter sein. Aber diese Dinge werden da sein. Und der zweite wichtige Punkt: Im Gesundheitssystem ist es sehr schwierig zu navigieren. Es ist relativ einfach, zum einen Arzt zu gehen, es funktioniert ganz gut. Sobald ich aber zu unterschiedlichen Ärzten gehen muss oder sobald ich Pflege für meine Eltern organisieren muss, ist es eine einzige Katastrophe. Also die Koordination verschiedener Bereiche des Gesundheitssystems ist katastrophal schwierig. Auch das ist eine Rolle, die eine Krankenkasse der Zukunft viel besser übernehmen könnte, wenn man das eben datenbasiert macht, um den Patienten zu helfen, in diesem System zu navigieren. Was nicht unsere Rolle ist, kann ich schon immer ganz klar sagen, es wird nie die Rolle sein, der bessere Arzt zu sein. Ich bin der festen Überzeugung, der Arzt ist der bessere Arzt, aber wir müssen die bessere Krankenkasse sein. Wir müssen sagen, wo können wir den Patienten unterstützen an Dinge, die der Arzt eben nicht kann. Und dann muss man zusammenarbeiten, der Arzt in der Behandlung, wir in den Themen, die ich gerade beschrieben habe. Und ich glaube, dann hat man für den Patienten ein wesentlich besseres Outcome, ein wesentlich auch besseres Kundenerlebnis, um den Begriff mal zu benutzen, als man den heute hat.
Wie werden sich die neuen Technologien in der Automobilindustrie auswirken? Geht es da um autonomes Fahren oder was sind die Themen?
Ich glaube, die Parallele sind wirklich, dass Daten eine immer größere Rolle einnehmen werden. Und wenn wir jetzt anschauen, was ist so das Zielbild? Am Schluss ist ja das sicherste Auto zu bauen, würde ich jetzt mal sagen, ist das Zielbild. Und das sicherste Auto ist sicherlich keins, was von Menschen gefahren wird.
Aber wer Auto, will das schon?
Ein autonom fahrendes Fahrzeug. Ich glaube, sichere Autos wollen wir alle.
Ja, oder, aber ich oder will sie selber fahren.
Genau. Ich glaube, dafür wird es auch Raum geben werden. Ja, es gibt ja Experience Center und sowas. Es wird ein Disney World für Autofahrende geben, sicherlich. Aber wenn ich jetzt mal von dem reinen Zweck gehe und Und da muss ich widersprechen, das wollen vielleicht Einzelpersonen nicht gefahren werden, sondern selber fahren, aber darum geht's nicht. Im Jahr sterben 1 Million Menschen an Autounfällen. Und ich glaube, es geht darum, diese Zahl so niedrig wie möglich zu kriegen und am besten auf null. Und dann ist es egal, ob Menschen fahren wollen oder nicht, sondern es geht darum, für die Gesellschaft für so wenig Menschen wie möglich in tödlichen Vorfällen enden zu lassen.
Und weniger spaßhaft. Natürlich ist Autofahren ja heutzutage selten spaßig. Also ich glaube, genau, die meisten Leute würden gerne immer gefahren werden.
Das ist das Nächste, genau. Und dann ist natürlich, klar, das Endziel autonomes Fahren. Also etwas, was so sicher ist, dass eben keine Unfälle mehr passieren können.
Ihr habt jetzt beide das Thema Daten angesprochen, das auch für beide Branchen natürlich eine wichtige Rolle spielt. Aber das ist nur ein Thema oder ein Stichwort, bei dem sofort Ängste freigesetzt werden bei sehr vielen Menschen. Was entgegnet ihr denn den Skeptikern?
Ja, es ist mit Daten wie mit allen Dingen im Leben. Man muss eine Chancen-Risiko-Abwägung machen. Man muss sagen, was ist sozusagen die Chancen, die ich mit diesen Daten habe? Und wir haben es gerade gehört, beim Fahren sind die ganz groß. Meine Wahrscheinlichkeit, die Autofahrt zu überleben, steigt deutlich, wenn das Auto das irgendwie selber macht, als wenn ich das irgendwie lenke. Im Gesundheitssystem steigt meine Wahrscheinlichkeit, gesund zu werden oder zu bleiben, auch deutlich, wenn Daten benutzt werden. Dem steht das Risiko gegenüber, dass mein Auto vielleicht doch irgendwas Dummes macht, was ich als Mensch vielleicht auch gemacht hätte, oder dass meine Daten missbraucht werden, dass auf einmal Bewegungsprofile angelegt werden oder Gesundheitsprofile in meinem Teil. Das heißt, dem stehen Risiken gegenüber. Diese Risiken muss man versuchen zu minimieren, das heißt teilweise technisch, teilweise auch mit Gesetzgebung. Wir haben zumindest im Gesundheitssystem das Problem, dass wir oft uns auf 100% technische Lösungen versuchen zu verlagern. Und 100%ig sichere technische Lösungen sind auch oft 100%ig nicht nutzbare technische Lösungen. Das heißt, da muss man auch so eine gewisse Abwägung irgendwo treffen. Und deswegen wird es meiner Ansicht nach eine Kombination aus Gesetzgebung und technischen Rahmenbedingungen sein, die den Missbrauch möglichst eindämmen und den Nutzen nach vorne zu stellen. Zu glauben, dass man eine 100%ig sichere Lösung hinbekommt, die überhaupt gar kein Missbrauchspotenzial hat, wäre, glaube ich, total blauäugig und ist ehrlich gesagt in der analogen Welt auch nicht so. Also das ist nirgends so, dass es das gibt, sondern es ist immer eine Abwägung der Chancen und der Risiken. Und wir müssen die Chancen erhöhen und die Risiken minimieren. Aber die Risiken auf null zu fahren, halte ich für einfach einen falschen Ansatz, der nicht funktionieren kann.
Übertreibt es die Politik mit dem Datenschutz?
Das ist eine sehr pauschale Aussage, die man, ich glaube, so geht's gar nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich glaube, die Antwort wäre wahrscheinlich so ein bisschen, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die meisten Themen reine politische oder rechtliche Herausforderungen sind. Das ist auch viel in den Köpfen der Menschen, die das in Interpretationsgeschichten, das haben wir ganz viele auch gesehen, dass auch Datenschutzgrundverordnung in verschiedenen europäischen Ländern sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Und wir Deutschen sind halt auch gerne sehr korrekt in allem. Und ich glaube, das geht gar nicht um das, was dort definiert wurde, sondern auch ein bisschen auch wie man draufschaut und wie man das auslegt und wie man es auch auslegen möchte für sich. Und da kann man natürlich als Organisation, und wir kommen sicherlich auch beide aus Bereichen, die sehr risikosensitiv sind, ja, weil und eher das Risiko scheuen, ja. Und das ist natürlich dann so eine Grund-DNA von Industrien und auch von Gesellschaften drinne, die dann eben eher die 150%ige Variante fahren, als was eben zuzulassen und oder auch mal zu sagen, da gehe ich mal in einen leichteren Graubereich, der vielleicht irgendwie noch zu diskutieren wäre. Ich glaube, das ist gar nicht nur die Gesetzgebung, die uns obliegt, sondern wirklich auch viel Auslegungssache und Interpretationssache und auch Unsicherheit wieder.
Ja, der Punkt ist bei uns wirklich auch ganz extrem. Ich glaube, die DSGVO, mit der kann man wirklich prima leben. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das muss man eigentlich zum Vorteil machen in Europa, dass wir eine DSGVO haben versus China, versus USA. Ja. Das Problem ist also nicht das Gesetz, sondern die Auslegung, die dann eben von 16 plus einem Datenschutzbeauftragten unterschiedlich ausgelegt wird und der oft nur die Risiken und nicht die Chancen auslegt. Und ich finde, das kann man ja auch sagen, ist ja auch sein Job, vielleicht nur die Risiken auszulegen. Dann muss aber ein Prozess stattfinden, wo jemand anderes die Chancen auslegt und da muss man da eine Lösung mitfinden. Und bei uns ist oft so, dass es halt ein Stoppkriterium ist. Wenn der Datenschutzbeauftragte das so auslegt, dann ist es so ausgelegt, dann ist Stopp. Und ich glaube, da müssen wir drüber hinwegkommen. Wir müssen nicht darüber hinwegkommen, den Datenschutz zu lockern. Das brauchen wir, glaube ich, nicht.
Hm. Ja, sehe ich auch so.
Deutschland gilt nicht als Vorreiter bei der Digitalisierung. So im internationalen Vergleich, wo steht denn die deutsche Gesundheitswirtschaft?
in Bezug auf die Digitalisierung im hinteren Drittel. Was die positive Botschaft natürlich ein bisschen daran liegt, dass in Bezug auf die Versorgung wir schon auch im vorderen Drittel stehen. Und viele von denen, die in Bezug auf die Digitalisierung im vorderen Drittel stehen, deswegen da sind, weil sie eben so große Probleme gehabt haben. Das heißt, platt gesagt, der Druck bei uns ist nicht so hoch, was zu ändern, wie er in anderen Ländern gewesen ist. Aber darauf kann man sich ja nicht ausruhen, weil einfach die Vorteile, wir hatten es ja gerade diskutiert, der Digitalisierung so groß sind, dass man eben ganz schnell auch in der Versorgung dann nach hinten rutscht. Und ich glaube, den Punkt dürfen wir nicht verpassen. Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass wir halt auch hier, wie in vielen anderen Bereichen, sagen, solange es noch irgendwie funktioniert, muss man ja nicht richtig viel ändern. Es ist aber immer schöner, was zu ändern, bevor es krachend nicht mehr funktioniert. Und da neigen wir manchmal nicht dazu. Wir sagen, erst, da muss erstmal krachend irgendwie daneben gehen und dann ändern wir auch was. Im Gesundheitssystem halte ich das für fahrlässig, das zu tun. Da sollten wir was tun, solange schon noch alles ganz gut funktioniert, aber eben noch besser funktionieren könnte.
Liegt es auch so ein bisschen an der deutschen Mentalität, dass man sagt, okay, lieber vorsichtig sein, anstatt mal einfach was auszuprobieren?
Sicherlich. Die Frage ist so ein bisschen Henne-Ei. Ja. Also sind wir in den Industrien stark geworden, in denen wir sind, auch unserer Mentalität? Oder bringt die Industrie, in denen wir arbeiten oder in denen wir stark sind, eben, sind die so bei uns gelandet, weil unsere Mentalität so ist? Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ja. Und so bin ich 100 Jahre zu jung oder so, um da die Grundsteine genau anzuschauen. Aber klar, ich würde sagen, das ist ja auch so ein bisschen unser Ruf, ja, dass wir Attribute mitbringen, die aber auch in vielen Jahren natürlich auch unsere Exzellenz ausgemacht haben. Dieses Made in Germany oder was man in der Automobilindustrie mit diesem Spaltmaß aufzeigt, steht eben für diese hohe Qualität und eben genau für diesen Anspruch eben auch kritisch zu sein und nochmal genau hinzuschauen. Und Digitalisierung steht dem natürlich halt einfach zu 100%, eben nicht 100, aber in einem radikalen Widerspruch. Also ich zitiere gerne Conway's Law. Es gibt eine sehr alte Aussage von Conway, die ist, glaube ich, von 67 oder so, also uralt. Die besagt ein bisschen, dass, oder ich sage es mal in meinen eigenen Worten, die besagt, dass im Endeffekt jedes Produkt die Kommunikationswege des Unternehmens, das es gebaut hat, widerspiegelt. Und wir sind eben in Produkten gut, die halt Hardwareprodukte sind hauptsächlich. Diese Ingenieurskunst eben, ja. Also wir bauen gute, qualitative, hochwertige Hardwareprodukte und unsere Organisationen sehen eben auch so aus. Software ist komplett anders. Ja? Ein Auto wird 5 bis 7 Jahre gebaut, kostet 1 bis 2 Milliarden. Die Amazon Homepage wird 24.000 Mal am Tag aktualisiert. Ja. Also Software wird 24.000 Mal ungefähr am Tag auf die Homepage deployed. Das sagt viel darüber aus, dass diese beiden unterschiedlichen Produkte auch ganz andere Organisationsformen brauchen. Weil wenn ich was über 5 bis 7 Jahre und 1 bis 2 Milliarden Euro durch einen Prozess steuere, ist es was anderes, wie wenn ich 24.000 Änderungen am Tag organisieren muss. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo wir uns auch, woher wahrscheinlich auch viel das Schwere in der Transformation mit sich bringt. Und es wäre jetzt vielleicht sogar noch leichter, von A nach B umzustellen, nämlich von Hardware komplett auf Software. Aber wir reden ja von, ich benutze wieder ein englisches Wort, Software-Defined Hardware. Was wir zum ersten Mal mit dem Mobiltelefon gesehen haben, das wir heute in der Hand haben, das einfach ein anderes Produkt ist als das Handy, was wir früher noch hatten, wo man so ein paar Tasten hatte und ein bisschen vielleicht noch MMS, ja, wer sich noch erinnern mag, wurde abgeschafft, genau, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, sogar. Ja. Das ist, glaube ich, auch das, wovor wir gerade stehen. Diese Software definiert immer mehr das Produkt als das Ursprüngliche, von dem wir ursprünglich mal gesprochen haben. Und jetzt müssen wir es schaffen, in allen Industrien diese beiden verschiedenen Organisationsformen und Denkmuster und auch sich zum Teil sehr gegensätzliche Herangehensweisen miteinander zu vereinen, weil es ja ein Produkt am Schluss ist. Und ehrlich gesagt, da gibt es auch keine guten Beispiele, wenn man die Automobilindustrie anschaut, also aus diesem Bereich, weil auch die Mobiltelefonhersteller, da gibt es eigentlich niemanden, der die entwickelt und baut. Es gibt welche, die entwickeln die besonders gut, von Marken mit Obst drauf und so. Also die bauen ihre Telefone auch nicht selber, ja? Also ihre Mobiltelefone nicht selber. Geben es in Auftragsfertigung. Und deswegen sieht man auch schon, da wird es auch einen Wandel geben in der Aufteilung, wer kann was. Und die große Frage ist, kann man weiter genau das machen, was man jetzt gerade macht? Autos bauen oder wie sehr präge ich den Mobilitätsstrang, wo es eben auch um ganz andere Fähigkeiten geht, was wir heute besprochen haben. Daten kennen, Daten auswerten können, kürzeste Wege aufzeigen können, Flotten managen können, im autonomen Fahren und. Das sind einfach komplett andere Skills und Herausforderungen. Und die Frage ist, schaffe ich alles zu vereinen? Muss ich mich fokussieren auf eine Sache? Und wenn ja, was mache ich dann mit den Fähigkeiten, die ich bisher habe? Und das ist natürlich keine einfache Frage.
Lasst uns am Ende nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, in, sagen wir mal, 5 Jahren. Wohin wird denn die Digitalisierung, die Automobilindustrie, die Gesundheitsbranche führen? Welche Vision treibt euch dabei an, Jens?
Ja, ich glaube, so ein bisschen aufsetzend auf dem, was wir vorhin besprochen haben. Ich glaube, das Gesundheitswesen in 5, vielleicht in Deutschland in 10 Jahren, wird ein bisschen länger dauern, jedem Patienten, jeder Patientin eine deutlich individualisiertere Behandlung ermöglicht als heute. Das heißt, ich bekomme eben die Art von Behandlung, die man vielleicht heute sich auch leisten kann, wenn man beliebig reich ist und sich mal die besten Ärzte aussuchen kann. In 10 Jahren hat jeder die besten Ärzte oder das Wissen der besten Ärzte über die Digitalisierung für sich zur Verfügung. Jeder hat, wie er heute vielleicht einen persönlichen Assistenten hat, wenn er reich ist, der ihm seine Sachen organisiert, kriegt jeder seine Versorgung organisiert von der Digitalisierung, vielleicht in Kooperation mit seiner Krankenkasse. Also Dinge, die man heute eben sich gar nicht vorstellen kann. Wir werden im System hoffentlich eine ganze Reihe auch an finanziellen Ressourcen heben können, was notwendig sein wird, weil einfach sehr viel teure Behandlungen auf den Markt kommen. Wir sehen in der Pharmaindustrie auch gute Medikamente, die aber teilweise 1-2 Millionen Euro pro Behandlung kosten. Und die müssen wir uns ja irgendwie leisten können. Und deswegen müssen wir an anderer Stelle Effizienzen heben. Und das heißt eben, dass wir die Digitalisierung auch einsetzen müssen, um zum Beispiel Verwaltungskosten zu senken. Und deswegen das System in 5 bis 10 Jahren wird hoffentlich eines sein, was in Bezug auf die Verwaltungskosten effizienter ist, damit man sich dann Behandlungskosten wieder mehr leisten kann, die sonst vielleicht unerschwinglich werden würden. Also in Summe ein System, in dem der Patient mehr im Mittelpunkt steht. Ich glaube, das ist ja ein Kennzeichen jeder guten Digitalisierung, dass sie auf den Kunden ausgerichtet ist. Thema, was wir heute im Gesundheitswesen manchmal ein bisschen vergessen. Da denkt man manchmal, es muss halt irgendwie was funktionieren, ob der Kunde das will oder nicht, ist egal. Ich glaube und hoffe und arbeiten darauf hin, dass wir eine auf den Kunden, also sprich Versicherten oder Patient, Patientin ausgerichtete Digitalisierung haben, die ihm hilft, gesund zu bleiben, gesund zu werden und seine Gesundheit zu organisieren. Und da bin ich gar nicht so pessimistisch, dass wir das hinbekommen.
Ja, ich glaube, in vielen Zügen ist es ähnlich. Es wird jetzt nicht in 5 Jahren einen kompletten Umbruch geben. Und es gibt also die Welt wird nicht komplett anders aussehen. Aber ich gehe auch, bin ganz sicher, dass das Fahren sicherer ist als heute. Für alle, nicht nur für den Kunden, also sprich für den Käufer des Fahrzeugs oder den Leaser des Fahrzeugs.
Auch den, der vorher über die Straße läuft.
Auch den, der vorher über die Straße läuft oder der daneben sitzt. Genau, weil ich glaube, das ist das große, ich wiederhole mich natürlich, das große Ziel ist einfach, das vor allem sicher zu machen und im nächsten Schritt dann nachhaltiger und inklusiver. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg.
Okay, es ist ein Riesenthema, über das man noch ewig weiterreden könnte, aber wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Danke für die offenen Worte und danke, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank, sehr gerne.
Vielen Dank.